SWR1 Rheinland-Pfalz. Thema heute. Thema heute.
Mit Frank Jentscher. Der Countdown für den Brexit läuft. Noch 50 Tage, dann soll der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union vollzogen werden. Heute war Premierministerin Theresa May mal wieder in Brüssel. Nach dem Treffen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hieß es, das Gespräch war robust, aber konstruktiv. Sind da hinter verschlossenen Türen die Fetzen geflogen, hat SWR1-Moderatorin Claudia Diek unseren Korrespondenten Stefan Überbach in Brüssel gefragt.
Ja, ich denke, so können wir uns das genau vorstellen. So heißt das im Diplomatendeutsch, wenn man sich ordentlich mal die Meinung gesagt hat. Ja, und was unter konstruktiv zu verstehen ist, da fragen wir uns auch, wo da jetzt der Fortschritt zu finden sein soll. Denn von einer Lösung sind wir ganz offensichtlich noch ziemlich weit entfernt. In dieser gemeinsamen Erklärung von May und von Juncker steht drin, dass jetzt die Teams beider Seiten prüfen sollen, ob vielleicht doch ein Weg gefunden werden kann, mit dem Theresa May im Parlament in London eine Mehrheit zustande bringt, mit dem auch die anderen 27 EU-Länder leben können. Das klingt doch alles sehr wachsweich. Das ist ein ziemlich dünner Strohhalm, würde ich sagen. Und als ich mir heute die Gesichter der Beteiligten so angeguckt habe, auch bei den Vertretern aus dem Europaparlament, die mit May gesprochen haben, dann war da doch von großer Hoffnung nicht viel zu sehen.
Heißt das, es kreist immer noch alles um die Frage Nordirland, Irland, eine Grenze, ja, nein?
Ganz genau. Es geht um die Notfalllösung, die dafür sorgen soll, dass es auf der irischen Insel keine Grenze gibt. Die große Sorge ist ja, dass wenn da erstmal wieder Wachhäuschen stehen und Schlagbäume und bewaffnete Grenzer, dass dann die Gewalt wieder zurückkommt. Der Bürgerkrieg, der ist ja noch nicht so lange her und diese Notfalllösung, der sogenannte Backstop soll dafür sorgen, dass es nicht mehr so weit kommt. Der Backstop heißt aber auch, dass Großbritannien so lange in einer Zollunion mit der EU bleiben soll, bis eine andere Lösung gefunden ist. Und da befürchten die Brexit-Fans in London, das ist eine Falle, da kommen wir nie wieder raus. Die EU dagegen und vor allem die Iren sagen, eine Versicherung mit einem Verfallsdatum, das ist doch keine Versicherung mehr.
Jetzt soll es ja noch mal ein Treffen geben Ende Februar, dann sind es noch 4 Wochen bis zum Brexit. Lässt sich da regeln, was über Monate ja eigentlich, ehrlich gesagt, über Jahre nicht geschafft wurde?
Also diese beiden gegensätzlichen Positionen, die kriegt man einfach nicht übereinander, das ist klar. Das ist und bleibt ein großes Problem, aber nicht das einzige, denn wir reden ja eigentlich über eine innenpolitische Krise in Großbritannien. Die Regierung in London hat den Scheidungsdeal verhandelt, aber sie kriegt dafür keine Mehrheit im Parlament. Und die harten Brexit-Fans dort sagen, wenn das mit dem Backstop raus ist oder anders ist, dann, ja, dann überlegen wir uns das Ganze nochmal. Ob das wirklich stimmt, das weiß keiner. Hier in Brüssel glaubt so mancher, dass dieser Backstop für die Brexiteers nur ein Vorwand ist, um den ganzen Vertrag ablehnen zu können, weil sie gar kein Austrittsabkommen wollen, sondern einen wilden Brexit, einen Brexit ohne Vertrag. Im Hintergrund tickt die Uhr. 50 Tage sind's noch. Und die werden ziemlich spannend.
Der Dreh- und Angelpunkt in den Auseinandersetzungen ist eine mögliche Grenze zwischen Irland und Nordirland und die Angst, dass alte Konflikte wieder aufleben könnten. SWR1-Moderatorin Claudia Diek im Gespräch mit dem Politikwissenschaftler Peter Neumann, der am Londoner King's College arbeitet und über den Nordirland-Konflikt seine Doktorarbeit geschrieben hat.
Guten Tag.
Sie haben selbst in Belfast studiert, in Nordirland wohnen und arbeiten jetzt in London. Eine offene Grenze zwischen Irland und Nordirland, denn darum geht es ja im Kern. Wie wichtig ist das?
Das ist vor allem für die sogenannten Nationalisten, also für die Katholiken in Nordirland wichtig. Es gab ja lange Zeit, 30 Jahre lang, einen Konflikt in Nordirland zwischen diesen katholischen Nationalisten und den Protestanten, die eher bei Großbritannien bleiben wollten. Und das Friedensabkommen hat dann eben dazu geführt, dass gesagt wurde, Nordirland bleibt bei Großbritannien, aber diejenigen, die sich als Iren fühlen, die können sich auch in Nordirland als Iren fühlen und die können praktisch so tun, als gäbe es überhaupt keine Grenze mehr. Und wenn jetzt wieder diese Grenze eingeführt wird, die abgeschafft wurde, dann ist das ein Riesenproblem ökonomisch, aber eben auch für die Identität derjenigen, die damals diesem Friedensabkommen zugestimmt haben.
Das fällt vielleicht uns so aus der Ferne schwer, das so zu beurteilen, aber ist das wirklich so identitätsstiftend oder wird da ein Horrorszenario aufgemacht, um auch eine Verhandlungsposition zu haben?
Naja, also ich denke schon, viele Nationalisten, viele Katholiken in Nordirland fühlen sich wirklich als Iren. Und darum ging ja auch dieser Konflikt. 30 Jahre lang ging dieser Konflikt. Über 3000 Menschen sind gestorben in einer sehr, sehr kleinen Provinz. Und der Schlüssel zu diesem Friedensabkommen war wirklich dieser Kompromiss, dass gesagt wurde, auch diejenigen, die nach wie vor nicht in Irland sind, können sich als Iren fühlen. Es gibt eine ökonomische Dimension natürlich ebenso. Also diese Volkswirtschaften sind sehr eng miteinander verflochten. Und wenn dann plötzlich wieder Kontrollen eingeführt werden, dann ist das auch ökonomisch, nicht nur politisch ein Problem.
Haben Sie den Eindruck, dass allen Beteiligten, also sowohl auf britischer Verhandlungsseite wie auch auf EU-Verhandlungsseite, wirklich bewusst ist, welche Brisanz da drin steckt?
Also ich glaube, auf der EU-Seite ist man sich dessen bewusst, weil man natürlich ganz genau den Iren zuhört. Und das ist ja auch ein Mitgliedstaat der Europäischen Union. Das heißt, man vertritt auch die Position von Irland, was ja auch fair ist. Auf der britischen Seite ist das manchen bewusst, aber eben nicht allen. Also wenn man die Brexit-Hardliner sich anschaut in der konservativen Partei in Großbritannien, die sagen mittlerweile, ach, uns ist dieser Frieden in Nordirland total egal. Gott sei Dank ist das nicht der Fall für Theresa May. Theresa May war gestern noch in Belfast, in Nordirland, hat eine Rede gegeben, gesagt, diesen Frieden in Nordirland, der ist so wichtig, das dürfen wir nicht riskieren. Aber sie hat natürlich nach wie vor keine Lösung und das ist genau das Problem.
Die Brexit-Frage spaltet auch viele Briten, die in Rheinland-Pfalz leben. Catherine Parrott zum Beispiel lebt seit 28 Jahren in Deutschland und kann nicht verstehen, dass Brüssel nicht mehr verhandeln will. Sie ist für den Brexit und sie sagt,
man hätte die Möglichkeit jetzt gehabt zu sagen, ja, wir verändern diesen Deal, wir kommen die Engländer ein bisschen entgegen. Nein, machen wir nicht. Die sollen das unterschreiben, sonst gibt es einen harten Brexit.
Nicola Whittaker lebt seit über 40 Jahren in Deutschland und kann das nicht nachvollziehen. Sie war von Anfang an dagegen, dass die Briten die EU verlassen. Sie hat Verständnis für die harte Haltung der EU.
Ja, ich kann allerdings etwas die EU verstehen, dass sie die Geduld verloren haben nach diesen langen Verhandlungen, die dann doch letzten Endes zu nichts geführt haben.
Aber wie ist die Stimmung in Großbritannien selbst? Der Brexit und der Stillstand. Uns kommt er manchmal zu den Ohren raus. Ist denn der Brexit in den britischen Medien überhaupt noch ein Thema? Hat SWR1-Moderatorin Claudia Diek unsere Korrespondentin Anne Demmer gefragt.
Ja, auf jeden Fall. Also es vergeht tatsächlich natürlich kein Tag, wo der Brexit nicht in irgendeiner Form eine Rolle spielt. Andere wichtige Themen werden dadurch natürlich verdrängt, werden in der Politik ja auch gar nicht behandelt oder nur marginal. Entscheidungen werden aufgeschoben. Themen wie Armut, Ungleichheit, eben das sind ja Themen gewesen, die Menschen überhaupt dazu bewogen haben, für den Brexit zu stimmen. Die werden eben nicht mehr angegangen.
Und wie sehen die Briten selbst das? Also ich weiß nicht, die Nachbarin oder der Freund in der Kneipe, wird da über den Brexit gesprochen oder haben da viele kapituliert?
Naja, man muss sagen, wenn man sich so auf der Straße umhört, heißt es ganz oft, we are fed up with it. Sie haben es satt oder aber auch let's get on with it. Viele wollen einfach, dass es jetzt in irgendeiner Form eine Entscheidung gibt. Rund 50 Tage haben wir nur noch bis zum Brexit, dem offiziellen Austrittsdatum am 29. März und es ist völlig ungewiss, wie Großbritannien die EU verlässt und das macht viele Menschen natürlich mürbe, zumal Theresa May ja nach wie vor immer wieder dieses Drohszenario eines No-Deal-Brexit, eines Austritts ohne Abkommen aufblitzen lässt, um eben Druck auf die Abgeordneten auszuüben.
Heißt das, je näher das Datum rückt, also der 29. März, desto größer wird auch die Angst in der Bevölkerung. Ich sage nur, Preissteigerungen, Obst und Gemüse könnten ja und andere Waren auch teurer werden, wenn dann Zollgebühren eingeführt werden.
Na, es gibt natürlich diejenigen, die sich enorme Sorgen machen. Das sind zum Beispiel Menschen, die auf bestimmte Medikamente angewiesen sind. Die beginnen tatsächlich auch zu hamstern. Andere winken dann wiederum ab und sagen, ach, das wird schon alles werden. Weder die EU noch Theresa May werden einen chaotischen Austritt zulassen. Aber man muss dann auch wieder sagen, große Demonstrationen für ein zweites Referendum, so wie zuletzt im Oktober letzten Jahres, an der ja damals rund 700.000 Menschen teilgenommen haben, die bleiben auch aus.
Ist denn der Brite eher optimistisch oder eher pessimistisch, würden Sie sagen? Also so von seiner Grundhaltung her.
Ich würde sagen, die Grundhaltung ist stoisch. Also man guckt sich das schon sehr, naja, eben gelassen ist es nicht. Man guckt sich das an und denkt, keep calm and carry on. So ist so ein bisschen die Haltung hier.
Thema heute. Immer von Montag bis Freitag bei SWR1 Rheinland-Pfalz.